Moin, ich bin Simone und ich bin heute zu Gast bei Monika und Redlef Volkwarzen auf dem Hof der friesischen Schafskäserei am wunderschönen Dorf Tetenbö mitten auf der Halbinsel Eiderstedt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Redlef. Ich spreche mit ihm über das Arbeiten und Leben auf einem ökologisch zertifizierten Biolandhof. Und er gibt einen ehrlichen Einblick in den Alltag mit einer 130-köpfigen Schafsherde. Und wie am Ende alle dazu beitragen, Tiere und Menschen zugleich, dass alle wieder mit einem Lächeln vom Hof gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
Deichmomente.
Hey Redlef. Schön, dass wir bei euch sein dürfen heute.
Ja, gerne.
Bevor wir über dich sprechen, dachte ich, wir lösen mal kurz die Szenerie auf, wo wir uns hier gerade befinden. Mhm. Und wer das so um uns herum alles ist.
Ja, kann ich jetzt aufzählen. Ne? Das sind 140 Milchschafe. Wir sind hier in der friesischen Schafskäserei. Und wir sind hier bei uns im Stall, wo die Schafe jetzt den Winter verbringen. Und irgendwann im Februar, Anfang Februar, ihre Lämmer kriegen und dann irgendwann im April wieder raus auf die Weide kommen.
Wow, das ist ein richtig großer Stall. Mhm. Sieht man so selten. Die Tiere haben wahnsinnig viel Auslauf und Platz. Die könnten hier auch Spaziergänge machen und weideähnliche Aufenthalte führen. Die sind auf zwei Seiten aufgeteilt. Hat das einen Grund?
Das hat keinen Grund, das ist einfach nur praktisch. Hier ist halt, wo wir jetzt sind, ist sozusagen der Teller, wo sie eben ihr Futter kriegen, der sogenannte Futtertisch. Mhm. Und da können sie einfach von beiden Seiten dann fressen. Deswegen sind die jetzt gerade aufgeteilt. Muss man manchmal so ein bisschen aufpassen, dass Freundinnen oder sowas, dass die nicht gerade getrennt werden. Das merkt man dann auch, dass sie dann unruhig sind. Mhm. Sonst ist es eigentlich eine Herde. Ja. Nee, das war uns immer wichtig, dass die Schafe auch einfach genügend Platz haben, dass die gutes Futter kriegen, dass sie gut versorgt sind dann. Und da haben wir hier dann all unsere Träume in diesem Stall so ein bisschen verwirklicht oder einfach so all unsere Ansprüche, dass sie mehr kriegen als die Mindestanforderung.
Vielleicht steigen wir direkt ein. Wann ist denn dieser Traum in dir gewachsen, dass so ein Stall entstehen kann und das Leben mit Schafen?
Das Leben mit Schafen. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin Bauernsohn. Mhm. Meine Eltern haben ja auch schon Landwirtschaft gemacht. Die hatten Mutterschafe, das, was man hier sonst überall sieht, Schafe am Deich oder im Landesinneren, die Lämmer kriegen, die Lämmer aufziehen und dann werden die irgendwann dann an die Viehhändler weitergegeben. Mhm. Das haben die gemacht und die hatten Mastochsen, Rinder, kastrierte männliche Rinder, die dann auf den Weiden von dem Gras dann irgendwann im Herbst fett von der Weide geholt wurden und dann eben auch verkauft wurden zum Schlachten. Und genau, aus einer vielleicht konservativen Grundhaltung, sehr extensiv, ohne Einsatz von synthetischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln. Also ich bin eigentlich so mit, man kann fast sagen, alternativen Eltern aufgewachsen und mit diesen Gedanken. Aber es war halt sehr unwirtschaftlich und dann habe ich mir so überlegt, wie könnte ich das weiterführen. Und es war klar, ich wollte irgendwie gerne den Hof übernehmen. So ein Hof hat ja einfach eine unheimliche Kraft, einen wieder zurück in die Heimat zu holen. Und dann habe ich da in meiner Ausbildung und Studium überlegt, wie könnte ich das umgestalten. Ja, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, 30 Jahre her. Ne? Da, irgendwann kam das mit den Milchschafen. Die Milchschafe, das kam immer wieder zurück. Das ist so eine ganz alte, traditionelle Sache meiner Familie. Man hat, wo meine Familie herkommt, aus nördlichem Nordfriesland, eine Halliglandschaft, wie auch hier in Eiderstedt, da hat man überall eigentlich einen ganz kleinen Rahmen Schafskäse hergestellt. Also all meine Großmütter, Urgroßmütter haben alle Schafskäse hergestellt und gar nicht so richtig gewerblich, sondern mehr für den Eigenbrauch, ein bisschen zum Verhökern. Und das hat da gerade da oben eine hohe Bedeutung. Das gehört irgendwie zu unserer Kultur unter anderem mit dazu, dieser Schafskäse. Ja, und das habe ich wieder aufgegriffen. Und heute melken wir 130, 140 Schafe etwa und verarbeiten die ganze Milch dann hier auf dem Hof und vermarkten das direkt, möglichst regional. Mhm. Ja, nur regional eigentlich, aber das war immer so unser Ziel, möglichst regional das Ganze zu machen.
Das heißt, du bist hier aufgewachsen, groß geworden und warst dann irgendwann mal weg, richtig?
Ich war auch mal weg, ja.
Ja. Und bist du dann mit einem anderen Mindset auch wiedergekommen oder War das vorher für dich schon klar, dass wenn du zurückkommst, dass du das genau so machen willst, wie du es heute machst, worauf wir ja gleich und später auch noch eingehen werden?
Um Gottes Willen, das ist ja immer eine Entwicklung. Ne? Ich bin irgendwie mit 18 wahrscheinlich dann, ja, ich glaube, ich war 18 dann in die Ausbildung gegangen. Wusste auch noch gar nicht, ne? Es war mir klar, ich will Biobauer werden, ne? Okay. Weil das war cool.
Ja.
Das war irgendwie, das fand ich gut,
ja.
Ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich
bedeutet.
Alles bedeutet, was da dann noch der Hintergrund ist. Aber das war so vielleicht das, ja, man hat ja auch seine Flausen im Kopf. Und wie das dann, was daraus geworden ist, das hat sich dann ja mit der Zeit entwickelt. Ich habe halt konventionelle wie auch ökologische Landwirtschaft gelernt. Ich habe eben beides gesehen und mir natürlich dann immer mehr Gedanken gemacht dazu. Bestimmt auch so ein bisschen so, meinetwegen auch Welt retten oder, ne, also irgendwie auf jeden Fall verbessern, das irgendwie versuchen anders zu machen. War da einfach dann sehr aufgeschlossen und habe dann wiederum vieles gesehen, was mich dann wieder, ne, ich meine, 18 bis Ende 20, da entwickelt sich ja ganz viel bei einem so,
ja.
Ne, wo man dann einfach verschiedene Einflüsse, was man gesehen hat, was man, das hat mich dann immer mehr dahin gebracht. So.
Was hast du gesehen in der Zeit? Hast du was oft präsent im Kopf, was dir immer wieder in Erinnerung kommt, wenn du an die Zeit denkst?
Fallen mir jetzt so zwei prägende Sachen ein für das, was immer wieder mir im Kopf kommt. So. Das eine ist der Umgang mit den Tieren. Meine Eltern haben die eben an Viehhändler abgegeben. Die meisten Lämmer von hier werden ja nicht hier geschlachtet, also nicht von hier im Betrieb, sondern aus Nordfriesland, Westküste überhaupt, werden runtergebracht auf dreistöckigen Transportern nach Mannheim, dort geschlachtet und für den französischen Markt, während wir hier in vielen Gastronomien dann neuseeländisches Lamm angeboten bekommen.
Okay.
Das ist irgendwie schon, das hat damals schon irgendwie nicht gepasst für mich. Und vor allem habe ich dann mal in der Ausbildung dann, während der Ausbildung habe ich mal unsere Rinder, durfte ich die begleiten mit dem Viehhändler zum Schlachthof. Das war damals noch ein relativ kleiner in Kiel. Und es war, da habe ich dann auch mal wieder gesehen, wie dann mit den Tieren umgegangen wird. Und es gibt ja solche und solche, aber da war das wirklich so, das war ein so Geschrei, da wurde so respektlos mit den Tieren umgegangen. Und ich habe einfach diese angstgeweiteten Augen von unseren Rindern gesehen. Und da ist so ein innerer Schwur bei mir entstanden, so, das will ich ändern, das will ich irgendwie gucken, dass es irgendwie anders geht. Und da bin ich sehr froh, dass wir hier einen wunderbaren Schlachter hier in der Nähe haben, der einen hohen Ethos hat, wie die Tiere geschlachtet werden, wie die möglichst ruhig und ohne Stress, ja, respektvoll, ne, weil man von respektvoll beim Schlachten reden kann, aber so respektvoll mit denen umzugehen, umgeht, wie es möglich ist. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, als ich in Brasilien war, mal in der Landlosenbewegung. Da haben wir im Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens eine Familie besucht, eine indigene Familie, die über die Jahrhunderte diese Leute im Wald gelebt. Vom Wald waren ja Waldbewohner. Und sie wohnten da seit 3 Jahren in einer Hütte aus Müll und Zeugs zusammengebastelt, eine große Familie. Der ganze Wald war vor 3 Jahren von einem Großgrundbesitzer, von einem Investor aufgekauft worden, abgeholzt und es stand kindlichen manipuliertes Soja, was dort angebaut wurde. Mhm. Und denen wurde einfach ihre Lebensgrundlage, das, was ihnen ja eigentlich ursprünglich gehört hat, einfach weggenommen. Mhm. Das sind also Sachen, das habe ich im Studium und all das wusste ich. Aber wenn du es dann da siehst und in diese Augen von den Menschen siehst und dieses Unglaubliche, da wird mir dann auch noch mal viel mehr bewusst, dass, wenn ich jetzt so in der Ausbildung, da hat man dann Rationen, Futterrationen ausgerechnet und wusste, man braucht Methionin und Lysin und, ne, bestimmte Eiweiße. Mhm. Und da hat das Soja, und da mit diesem Sojaschrot kann man wunderbar diese Futterration optimieren. So, ne? Und da ist mir dann erst viel mehr bewusst geworden, ich wusste ja, sowas will ich gar nicht, ne? Möglichst regional und so. Aber da habe ich dann noch mehr gesehen, okay, das wirklich, wenn ich in Deutschland meine Kühe fütter oder meine Schafe mit Soja, dann gebe ich genau das in Auftrag, dass denen einfach ihre Lebensgrundlage geklaut wird. Und das ist auch so, wo ich dann immer wieder denke, so, Moment, will ich das? und wie wichtig ist es, dass wir möglichst eben regional und hier das alles machen.
Und das
genau, das ist so ein bisschen, was man sagt, so, das hat dann noch mehr den Öko aus mir gemacht, der ich dann heute bin.
Das heißt, dass die Kreislaufwirtschaft deines Betriebs innerhalb deines Betriebs dann auch bleibt? Also
ja, und dass wir unser Tun auch immer wieder hinterfragen, ist das eigentlich so okay? Ist das sozial, ökologisch? Ist es einfach nachhaltig? Mhm. Das sind so diese, auf der anderen Seite, ja, melken wir Schafe. Na, und machen Käse und vermarkten das und das ist ja auch alles schön und gut und niedlich. Aber es steht da auch ganz schön noch was anderes dahinter, was wir einfach auch zeigen wollen, dass es auch anders geht. Ne? Mhm. Und einfach ein Produkt, was man ja, mit gutem Gewissen kaufen kann. Ja, schon. Geben uns da auf jeden Fall die größte Mühe.
Am Ende ist es ja auch, glaube ich, eher dein Anspruch, dahinter zu stehen, als den, wie sich der Kunde hinter dem Produkt sieht oder mit dem Produkt? Oder?
Es ist ja sehr, ja, es ist ja auch schwer jetzt als Kunde, den kannst du ja auch jetzt nicht die Schuld dafür geben, ne? Wenn du jetzt eine Biomilch oder eine konventionelle, dann denkst du, da kannst du ja nicht alles, also ja, man kann sich natürlich schon immer mehr und mehr damit beschäftigen, aber es ist ja schon sehr anspruchsvoll. Aber wir, was wir im Hofladen anbieten, ist halt alles nach überlegt. So, ne? Können wir das wirklich, ist das okay? Können wir das mit gutem Gewissen verkaufen? Wenn wir es nicht mit gutem Gewissen verkaufen können, weil das in Billiglohnländern hergestellt wurde oder so, dann gibt es es einfach nicht. Es gibt keine Lederhandschuhe, weil sie nicht in Deutschland hergestellt werden, sondern in Litauen zum Beispiel. Ne? Sonst sind es einfach so, da haben wir dann so bestimmte Grenzen, wo wir sagen, nein, das passt nicht zu uns.
Das heißt aber auch, dein Ansporn ist, mehr Transparenz in dieses Produkt zu bekommen am Ende, dass der, der es kauft, noch stärker versteht.
Ja, ich will ja jetzt auch nicht die Leute zu sehr belehren.
Nee, ne? Das hat so, ja mit Belehrung nichts zu tun.
Aber die sollen sich bei uns sicher sein, dass es das okay ist. So, ne? Das ist, ja, das ist regional und ja, wirklich artgerecht das Ganze vor sich geht. Was wir natürlich machen, ist auch, das eine ist das Marketing, aber eben auch so ein bisschen ja, Information, dass wir einfach viel Führung anbieten für Leute, dass wir die einladen auf den Hof. Und da ist natürlich das Zentrale, wir gehen zu den Schafen und die Schafe kommen, einige Schafe kommen an und lassen sich streicheln. Und das ist erstmal, weckt Emotionen bei den Leuten, das bringt die total runter und das ist schön. Und dann erzähle ich natürlich über das, was wir machen. Und dann kommt natürlich, dann wird es irgendwann auch politisch. Ne? Dann kommt da irgendwie so eine Frage und dann kommt man ins Philosophieren. Und natürlich ist es auch politisch. Alles, was wir hier tun, ist irgendwie auch politisch so. Ne? Oder ist, wo wir auch was mit verändern wollen. Und das kriegen einige dann eben auch mit, dass sie mehr damit kaufen. Ne?
Na ja.
Und einen Auftrag geben, glaube ich. Ganz paar Einzelne, jedes Jahr vielleicht. Ein, zwei Kunden, die man vielleicht dazu, zum Nachdenken bewegt, die dann, ja, oder einfach auch zu uns kommen, weil ihnen das so wichtig ist, weil sie bei uns das Vertrauen haben, dass dieses Fell dann wirklich dann von hier kommt oder eben aus der Region und ne, dass sie dann auch bereit sind, mehr zu zahlen. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir dieses Vertrauen aufbauen konnten.
Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen zurückspringen.
Ja, gerne.
Zu deiner Kindheit.
Mhm.
Du bist hier quasi geboren, aufgewachsen und ich habe mich gefragt, als ich mich auch so ein bisschen mit eurer Familiengeschichte beschäftigt habe, mir ein bisschen was durchgelesen habe, auch zu deinem Vater. Dein Vater ist wahnsinnig engagiert, spricht 5 Sprachen, hat mehrere Bücher geschrieben. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wie es war, hier aufzuwachsen und wie du die Kindheit deiner eigenen Tochter gesehen hast, auf dem gleichen Hof.
Mhm.
Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen, wie sich Kindheit auf einem Hof über Jahrzehnte verändert?
Ich bin hier aufgewachsen, klar. Es war hier so ein bisschen heile Welt, so ein bisschen Bullabü. Also wenn wir Bullabü gelesen haben, ne, dann war das eigentlich nicht so was Fremdes, sondern so, ja, das hatten wir. Damals gab es hier auch mehr Kinder. Ja. Ich bin zwar leider im Pillenknick voll geboren worden und ich musste, ne, meine Geschwister hatten noch Boomer-Kinder sozusagen. Und bei mir war das schon voll der Pillenknick und ich musste weit fahren, war dann immer der kleine Bruder. Aber trotzdem habe ich natürlich dann viel gespielt.
Ja.
Und ich war eher so ein Naturkind. Meine Mutter hat mich da, oder meine Eltern haben mich dann irgendwann in den Kindergarten gebracht und der Kindergartenpädagogik war damals auch ganz furchtbar und ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. Es war mir viel zu viel und dann war ich irgendwie nach einer Woche ganz kränklich. Meine Mutter hat mich zu Hause gehalten und dann hat sie einfach gesehen, oh Mann, der kleine Junge läuft da rum und spricht mit einem fast ertrunkenen Schmetterling und setzt den drauf und hat sie gemerkt, so, oh, der ist eigentlich viel glücklicher hier so zu Hause. Und so bin ich gar nicht in den Kindergarten dann irgendwann mehr, also gar nicht gekommen. Und das ist schon so was, was auch geblieben ist, dass ich einfach total froh war mit der ganzen Natur und Kescher und Weggläsern, wo man Tiere beobachtet hat. Also das hat mich dann schon sehr naturverbunden gemacht und sehr interessiert. Und das fand ich schon immer dann einfach sehr interessant und diese Zusammenhänge zu immer mehr durch zu erforschen. Doch, das war schön. Also das und dann. Bei meiner Tochter ist es halt genauso, ne? Dass ich dann, die das einfach auch sehr schätzt, sehr liebt, diesen Hof. Sie ist jetzt 17, dass sie genauso glücklich irgendwie unter, was weiß ich, Steinen guckt, was da für Insekten sind und was da so krabbelt und die kleinen Dinge auf dem Hof dann halt einfach in der Natur ihr sehr wichtig ist, so, ne? Und ihr das tatsächlich, obwohl sie vielleicht nicht sagt, oh, ich werde unbedingt Bäuerin, schon immer wieder drüber nachdenkt jetzt, so, ne? Kommt jetzt sie auch in dieses Alter, wo man mehr drüber nachdenkt, was will ich dann eigentlich machen mit meinem Leben? Und da ist der Hof dann doch nicht so ganz weggeschnitten, sondern irgendwie, wozu bietet der Hof einfach die Möglichkeiten? Was kann ich da auch wieder ganz anderes, wo kann ich mich da wieder mehr mit entwickeln? Und dass es einfach wichtig ist, dann, dass einfach den Naturschutz, die Artenvielfalt, die wir hier erhalten, dass das auch weiterhin so weiter beibehalten wird. Ne?
Und was hast du eine Vision für den Hof? Wohin er sich noch die nächsten 10 Jahre so ein bisschen entwickeln wird?
Es ist ja tatsächlich so, dass man so langsam, ich bin jetzt 52, dass man sich überlegt, ne, was wollen wir? Es wird jetzt nicht mehr großartig investiert und riesige neue Fässer aufgemacht. Das ist eigentlich jetzt schon so langsam, dass man sagt, okay, jetzt kommt die nächste Generation dann irgendwann. Und man übergibt den Hof dann irgendwann die Verantwortung. Das ist noch nicht so ganz klar.
Okay.
Ja, also das ist, vielleicht bleibt es weiterhin eine Schafskäserei, vielleicht wird es ganz was Neues. Es ist aber auch bei meiner Familie auch schon immer, dass es sich immer, es war nicht so, dass wir jetzt hier seit 350 Jahren die Familie Volkwarzen auf dem Hof dann ist, sondern Blutlinie und wie das so ist, sondern meine Familie ist immer wieder mal umgezogen auf einen anderen Hof, je nachdem, wie die Interessen waren, ne? Und so ist meine Familie letztendlich von der dänischen Grenze hier runter nach Eiderstedt auch gekommen, weil mein Urgroßvater es super fand, hier dieses tolle, fruchtbare Land, wo man den Rind bloß auf die Weide stellt und im Herbst, man hatte gar nicht so viel zu tun. Das macht ihnen einfach Spaß und die Tiere einfach so gut gediehen. Mhm. Ja, und so ist er nach Eiderstedt gekommen und ich habe dann wieder was Eigenes gemacht. So. Mhm. Mhm.
Ich finde es sehr, sehr spannend, Menschen dabei zu beobachten, wie sie bewusst wahrnehmen, wenn sie in Mitteldeutschland leben. Wenn Sie über diese Landschaft hier fahren, und das ist vielleicht im Süden auch sehr ähnlich, wenn man auf die Alm geht, dass hier wirklich noch Tiere draußen sind. Viele Tiere. Mhm. Dass halt wirklich viele Weiden mit Tieren zu sehen sind. Das ist ja nicht mehr, sag ich mal, die Normalität in vielen Regionen Deutschlands.
Ja.
Und dass wir hier auch dass die Tiere, die auf den Weiden stehen, auch ja keine Milchtiere in dem Sinne sind, also Milchkühe oder ne, schwarz-weiß gefleckte.
Das siehst du immer weniger. Früher waren sie auf der Weide, heute nicht mehr.
Mhm. Aber dass die Tiere, die halt draußen sind, halt auch ganz andere Arten von Tieren sind, die man automatisch im Gedächtnis hat, wenn man an ein bestimmtes Tier denkt. Hat sich das auch verändert über die Jahre? Dass die Menschen, die herkommen, um ihren Urlaub zu machen, das noch viel, viel mehr wertschätzen, dass wir in dieser Region eben eine sehr große Nähe zur Landwirtschaft haben, weil sie auch zwischen uns quasi stattfindet und sichtbar ist, wohingegen sie ja in anderen Regionen wirklich sehr versteckt stattfindet. Sprechen die Menschen, die hierher kommen, über sowas? Nehmen die das wahr?
Ich krieg natürlich auch wieder eine spezielle Gruppe, die sich dann dafür interessiert, dann dahin. Ja. Und das ist eher so eine Sache, die ich auch immer wieder, das ist so eine reine Langeweile, einfach mal gegen einen Lärm machen. Mhm. Wo ich auch immer wieder darauf hinweise, dass das eben, was das Besondere hier ist, dass so viele Tiere auf der Weide stehen. Sonst ist es, wie du sagst, schon versteckt. Und man sieht die Tierhaltung gar nicht, nimmt sie gar nicht wahr, aber dass es einfach eine sehr große Besonderheit ist und was diese Landschaft so ausmacht, so schön macht, dass die, es beruhigt total. Tiere auf der Weide, es ist eine, und das ist letztendlich dann eben auch, ich sag's so ein bisschen.
Wer ist unser Störenfried gerade?
Ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt genauer nachgucken.
Ah, okay.
Das ist so diejenige Person, die ganze Zeit mit einem Kugelschreiber rumklackert, ne?
Okay, oder mit dem Stuhl wippelt, ne?
Ja, genau.
Okay. Und ich fragte deswegen gerade nochmal, weil du mir im Vorhinein schon sagtest, alle Tiere haben theoretisch einen Namen.
Die haben alle Namen, ne?
Ja.
Die sind jetzt gerade alle frisch geschoren. Ich bin selber jetzt gerade 5 Wochen in Kur gewesen und ich musste jetzt gerade alle wieder neu erkennen. Also an Köpfen und so sehe ich dann schon einige. Aber ich kann jetzt auch nicht jedes sofort, weil manchen muss ich auf die Ohrmarke gucken und bei vielen auch einfach noch in die Liste reingucken, wer das jetzt nochmal war. Ne? Aber die haben alle Namen, ja.
Und zeigt das auch so ein bisschen den Charakter des Schafes?
Ja, genau.
Ja?
Haben, jedes Schaf hat einen eigenen Charakter, warum auch nicht? Ne? Aber alle sind ein bisschen besonders. Das macht Spaß, sie mit der Zeit immer mehr kennenzulernen und das, auch diese verschiedenen Charaktere dann zu erkennen. Dann, ne?
Ich weiß, dass deine zwei Border Collies,
Onno und Fred,
die hören auf die friesische Sprache.
Genau,
ich bin ursprünglich
friesischsprachig. Mhm. Das ist ja auch schon gesagt, mein Vater ist fünfsprachig. Ja. Mein Vater ist so, der hat gar keine Muttersprache, kann man sagen.
Okay.
Weil er einfach das ist eigentlich so in unserer Familie oben auch, dass man einfach jeweils immer die Sprache nimmt, die man gerade braucht. Und auch wenn wir uns da unterhalten, dann kommt ein dänisches Zitat, dann ist es Friesisch, dann ist es Deutsch, das ist so ganz normal. Man nimmt gerade das, was man gerade an den Sprachen braucht. Und oben ist es so, dass es wichtig ist, dass man dann auch nicht das Gefühl hat, ich spreche jetzt in der Fremdsprache, sondern ich spreche jetzt gerade in der Sprache, jetzt nehme ich die Sprache und jetzt nehme ich das. Und manchmal vermischt sich das dann auch einfach. Aber ich bin friesischsprachig aufgewachsen, weil meine Eltern das mitgenommen haben.
Und die Hunde wurden auch immer schon friesischsprachig begleitet? Oder hast du das für dich entschieden und warum?
Nee, die sind auch mehr also bilingual oder trilingual. Manche Befehle sind einfach oder Kommandos sind auf Englisch, weil sich das so durchgesetzt hat bei Border Collies.
Yeah.
Away, that'll do, come by und so. Anderes ist dann wieder Friesisch. Und bei mir ist es so mit kleinen Kindern, also Babys und Tieren, da kann ich nur Friesisch reden. Oder, weil das einfach so die Sprache meines Herzens ist. Ne? Deutsch ist im Grunde genommen ja eine Fremdsprache für mich. Und wenn ich Deutsch rede, dann ist es so ein bisschen, dann bin ich das nicht so richtig. Und meine Tochter wiederum bilingual aufgewachsen, dann mit ihr Friesisch, Monika mit ihr Deutsch. Und sie nimmt sich dann auch jeweils, also sie sagt so richtig, so lamentieren, über all die Sorgen reden und so, das sagt sie, das kann man mit Friesisch am besten. Das ist wahrscheinlich so melancholisch genug. Und einfach so, und das kann sie echt gut, super auf Friesisch. Und dann war es echt wichtig, dass Monika dann auch, dass sie das auch versteht. So, ne? Und damit sie da mitkommt, was da jetzt gerade eigentlich an Seelenchaos gerade stattfindet.
Also das ist so die Emotionssprache, finde ich, dass man dann in seine Ursprungssprache zurückgeht. Wir haben alle irgendwie einen Dialekt. Zumindest ich habe auch einen Dialekt mitbekommen und in den rutsche ich auch ganz, ganz automatisch rein, wenn ich einen gewissen Kontext um mich habe, gewisse Menschen.
Man kann anders reden und das ist schöner dann irgendwie. Ne? Mhm. Aber ich kann so, wenn ich mit ihr dann auf Deutsch rede, ne? Aus Höflichkeit, dann kommt einem das ganz komisch vor, das geht irgendwie nicht. Ne? Oder mit meiner Familie.
Kauft sie das dann ab? Also das ist ja oft so, dass wenn ich dann auf einmal eine Sprache wechsle, dass es beim anderen dann auch was macht. Also dass
wir kommen uns dann ganz fremd vor.
Ja.
Ne? Man kann das, aber irgendwie ist es so komisch.
Okay. So, ne? Okay. So. Und bei den Hunden ist es dann genauso, dass sie klare Kommandos auf Englisch bekommen und das dann auch eine.
Aber wenn ich so mit denen rede, ja, wer bist du denn oder so, ne? Dann ist es einfach auf Friesisch.
Klar. Okay, schön. Hm. Richtig schön.
Und mit denen hier auch alles auf Friesisch. Mit den Schafen.
Die Hunde leben auch die meiste Zeit im Jahr frei auf dem Hof und bewegen sich frei? Oder wie?
Die Hunde sind natürlich frei, wenn ich mit denen arbeite. Die sind entweder bei uns, die gehören zur Familie dazu. Sind oft aber auch von der Arbeit ziemlich schmutzig und die haben dann einen sehr großen Zwinger, wo sie dann untergebracht sind. Die werden normalerweise, würden die so auf dem Hof rumlaufen, aber wir haben einfach auch viel Publikumsverkehr hier. Und es gibt einfach auch Menschen, die haben selbst Angst vor, wenn da so ein kleines süßes Welpe ankommt. Und dann wäre das einfach, ist das halt schlecht, wenn die Hunde frei rumlaufen, ne? Weil die einfach nicht wissen, dass die einfach nett sind. Und wenn die dann freudig angerannt kommen, ne, dann ist es besser. Oder einfach auch selber mit dem Hund kommen. Das kann halt auch einfach immer wieder zu Konflikten führen. Mhm. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, okay, die laufen nicht mehr so normal frei auf dem Hof, sondern sind dann in der Zeit erstmal so ein bisschen gesichert. Weggesperrt, ne?
Und ich hatte auch gesehen, sie haben in ihrem Zwinger auch einen wunderschönen Rückzugsort, also so Holzkisten.
Die fühlen sich da total wohl einfach. Ne?
Total schöner Atmosphäre.
Das ist eigentlich auch, wenn sie im Haus sind, die gehen dann auch gerne wieder raus in den Stall, weil das ist dann so ein bisschen für sie, ist mal gut, das ist toll. Ne? Mhm, gerne auch mal für 2 Minuten auf dem Schoß, ne? Weil im Grunde und Herzen sind sie immer noch kleine Welpen so, ne? Und dann finden sie es ganz toll und dann, das sind ja Border Collies, haben ja extrem ADHS, ne? Die sind, müssen immer wieder so einen Rückzugsort haben, zum sich zurückziehen und wieder zu sich zu kommen.
Wenn man auf euer Gelände hochfährt, dann fährt man hoch quasi. Genau, wir sind auf einer Warft.
Genau,
magst du das nochmal, weil das sehr regiontypisch ist, nochmal ein bisschen erklären, wieso, weshalb, warum man das vielleicht auch so nennt? Und
Warft kommt von Werfen. Das ist, die sind entstanden in der Zeit, als es noch keine Deiche gab. Mhm. Und Eiderstedt ist eine alte Halliglandschaft. Es sind überall, ist vom Land, vom Meer angeschwemmt worden. Und irgendwann hat beschlossen, da kann man auch siedeln. Aber siedeln geht halt nur, wenn man erstmal einen Hügel baut, weil das Land eben immer wieder unter Wasser steht. Mhm. Einen halben Meter über normal liegen wir hier ungefähr. Und deswegen muss man erstmal Erde aufwerfen, um da Häuser drauf zu bauen. Mhm. Wie heute die Halligen. Und wenn das Meer höher kam. Und und auf so einer alten Warft leben wir auch. Erst mehrere hundert Jahre später hat man dann einen Deich mal gebaut. Mhm. Aber so die ersten Deiche sind erst so ab 1000 unserer Zeitrechnung gebaut worden. Ne? Aber vorher ist schon gesiedelt worden. Man hat hier gesiedelt, weil hier viel Handelsverkehr war. Und damit ja auch dann, wegen dem Handel dann auch, ne, so direkt am Meer. Und letztendlich aus der Zeit stammt das auch ein bisschen das mit den Schafen, dass man Schafe gemolken hat, dass man Schafe gehalten hat hier. Weil diese Landschaft war ja meistens Grünland, konnte beweidet werden. Aber wenn das Wasser höher kam als die Warft, 3,5 Meter ist es hier ungefähr, dann lief es halt ins Erdgeschoss rein, das Wasser. Und dann hat man sein ganzes Hab und Gut genommen. Das ist heute noch auf den Halligen so, wenn das höher kommt. Die Halligen sind heute, die Warften viel höher. Dann kommt das selten vor, dass es ins Haus reinläuft. Aber dann hat man sein Hab und Gut hoch auf den Dachboden gepackt in der Zeit und gewartet, bis dann alles wieder abgelaufen ist. Und zum Hab und Gut gehörten halt auch die Tiere. Mhm. Also ein Schaf kann man die Treppe hochtragen, eine Kuh nicht. Okay. Deswegen haben sich die Schafe so durchgesetzt. Und dann hat man eben Schafe gemolken. Und so ist dann dieses friesische Milchschaf und diese ganze mit dem Schafskäse eigentlich in der Zeit schon entstanden. Und ist dann so in unserer friesischen Genetik auch so festgebrannt, dass du immer ein paar Schafe brauchst. Und deswegen glaube ich, ist so meine Theorie, die meisten Bauern hier, obwohl sie nur Ackerbau haben oder Kühe melken oder so, aber fast alle haben immer noch ein paar Schafe.
Ja, es gibt auch irgendwie viele Privatmenschen, die sonst gar nichts an Landwirtschaft
nicht
haben.
Schafe,
die haben trotzdem Lammzeit, eine Handvoll Schafe für ihr
das
Dasein.
Das gehört zu unserem Selbstverständnis dazu irgendwie. Mhm. Ne? Ja.
Schön. Ich würde gerne noch so ein bisschen darüber erfahren, wie so der Alltag bei dir, aber auch bei Monika, deiner Frau, aussieht. Habt ihr Routinen, wie ihr diesen Hof bewirtschaftet? Wie sieht so ein Tag bei euch aus?
Ja, also Monika und ich haben das eben vor 20 Jahren oder gut 20 Jahren übernommen von meinen Eltern. Haben uns im Studium kennengelernt, Monika unten vom Bodensee, ich von hier. Monika dachte, sie studiert in Nordhessen, ganz oben im Norden Deutschlands. Ich dachte, ich studiere irgendwo ganz tief im Süden. Für mich war lange Zeit noch Göttingen eine durch und durch süddeutsche Stadt, weil da gibt es Fachwerk und so. Sehe ich heute ein bisschen anders. Aber so sind wir, dann haben wir uns da ja, kennengelernt und dann beschlossen, dass wir dieses Projekt dann hier aufbauen. Und dann sind wir hier dann beide als Betriebsleiter angefangen. Mittlerweile haben wir ein wunderbares Team von 5 bis 6 Mitarbeiterinnen auszubilden, noch zusätzlich, die uns dann das Ganze hier machen. Und ja, für mich fängt der Tag in der Regel an morgens um 6 mit Melken. Wir melken aber nur von, wenn die Lämmer groß genug sind, das ist dann so, dass sie keine Milch mehr brauchen. Sie fangen so irgendwann im Anfang März an zu melken und dann melken wir bis die Schafe, die Milch wird immer weniger, bis Ende Oktober. Und dann hören wir auf, dann sind die Schafe wieder tragend und gehen dann sozusagen in den Mutterschutz und Elternzeit danach. Und morgens um 6 fangen wir an mit Melken und abends um 6, wenn alles gut geht, sind wir mit dem zweiten Melken durch.
Okay.
Damit vom Melken wird der Tag eingerahmt und dazwischen drin ist halt alles mögliche andere. Das ist ein Hofladen, kümmern sich natürlich, also für jeden Bereich haben wir tolle MitarbeiterInnen, die sich darum kümmern. Und wir sind so ein bisschen Betriebsleiter. Und das ist, frag mich manchmal, was mache ich dann? Feuerwehr, für alles irgendwie da sein.
Ja.
Aber so kriegen wir das hier ganz gut hin.
Ja, dein Part ist auch eher ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch viel. Ne? Das mache ich heute viel mehr. Das muss sich aber auch immer wieder neu erfinden. So. Das ist, ja, wie das dann alles läuft. Ne? Also uns letztendlich hat das dieses System, dass wir gesagt haben, lass uns viel Mitarbeiter, lass uns für jeden Bereich jemanden haben, der verantwortlich ist, hat uns das Ganze hier auch gerettet. Weil Monika hatte immer wieder hatte Depressionen, war immer wieder, gab großartige Zeiten, wunderbare Zeiten, aber durch völlige Überforderung, durch die Pflege ihrer Eltern in Süddeutschland, ist in ein tiefes Burnout gefallen und hat dann, dazu kam dann eben eine schwere Depression und die Depression hat sie letztendlich aus dem Fenster getrieben und sie ist ja vor 2,5 Jahren dann sehr schwer verletzt dann ins Klinik gekommen und gerade so mit dem Leben davon gekommen. War als schwerer Pflegefall ist sie dann nach 7 Monaten wieder zurückgekommen und in der Zeit war ich eigentlich jeden Tag, wo es möglich war, 4-5 Tage die Woche im Krankenhaus, hat sie versucht zurückzuholen, aus dem Koma zurückzuholen aus dem schweren Delir, ohne zu wissen, in welchem Zustand sie wieder nach Hause kommt. Aber ich habe nie die Hoffnung verloren irgendwie. Irgendwie muss es weitergehen. Und da war ich sehr froh, dass einfach der Hof irgendwie weiterlief. Dass ich, ne, obwohl beide Betriebsleiter irgendwie gerade nicht mehr da waren. Aber was sollst du machen? Du kannst ja nicht sagen, komm, wir hören jetzt komplett auf. Und so ging es weiter und nach 7 Monaten kam sie als hoffnungsloser Fall zurück, konnte sich kaum im Bett drehen. Und hier zu Hause ging das mit den Selbstheilungskräften wieder los. Und sie ist mittlerweile, kann sie frei laufen, kann voll denken, ist natürlich gezeichnet von allem, aber und das Beste ist, dass die Depression einfach komplett weg ist und wir uns natürlich dann wieder neu erfinden mussten. Und sie immer mehr in diese Rolle der Betriebsleiterin wieder zurückkommt. Und da bin ich echt total froh. Wo wir auch dann einfach merken, ja, das ist schon auch ein heilender Ort. Ne? Das Ganze ist auch für uns einfach gut.
Ja, ihr seid von Anfang an sehr, sehr offen mit diesem Schicksal umgegangen, mit dieser Situation.
Oh mein Gott, das ist die häufigste Krankheit in unserer Gesellschaft.
Ja. Ne? Und woher nimmst du die Kraft, dafür, das einfach auszusprechen und dem Raum zu geben?
Ich finde es viel anstrengender, da nicht drüber zu reden. Klar, das ist jetzt nicht, dass ich das nicht ganz sage, hey, ne? Ist ja auch, das triggert ja auch viele. Das ist, ne? Das ist Suizid und Depression ist ja immer noch so ein Tabuthema. Und ich finde, das soll raus aus dem Tabu. Das ist, soll einfach mal als Krankheit angesehen werden. Ne? Andere Krankheiten, die auch häufig vorkommen, da hat man nicht unbedingt ein Problem mit. Ne? Ein Krebs, das kannst du aussprechen, da weiß jeder Bescheid. Ne? Das ist irgendwie, oder mehr oder weniger Bescheid auf jeden Fall. Aber Depression ist immer noch sowas, wo man gerne drüber schweigt und das, nicht, und das ist nicht gut. Das ist besser, wenn es ausgesprochen ist.
Mhm. Und
wo hole ich die Kraft her? Das ist echt so eine Frage. Das habe ich mich ja auch immer wieder gefragt. Wie kann man hier weitermachen? Und es gab so eine Situation, wo ich dann auch immer wieder am Überlegen war, kann ich das eigentlich weitermachen? Hat das alles noch Zweck? Verändere ich das, dass ich jetzt so mehr oder weniger in Ruhestand, vielleicht ein paar Fleischschafe, Texel. Oh, dann war das irgendwie, war ich dann mal alleine am Melken, weil mein Mitarbeiter, der hat echt 7 Tage die Woche gearbeitet und mich den Rücken frei gehalten. Und dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann jetzt wieder mal alleine melken. Und da war ich dann auch echt so verzweifelt. Und dann kam da so ein Schaf im Melkstand, dann. Die stehen immer gerne da und gucken rein und dann legte es einfach so den Kopf so auf meine Schulter und schnupperte so ein bisschen an meinem Ohr rum und da bin ich echt so auch heulend so ein bisschen zusammengebrochen und es war mir so klar, oh Mann, ich kann nicht ohne euch und das muss auf jeden Fall weitergehen. Mhm. Ich kann doch nicht so gegen Texel scharf, aber ich mag die nicht leiden, die sind so schön und das ist eine andere Rasse und überhaupt wieder Lämmer produzieren und verkaufen, das überhaupt nicht. Ich brauche auch die Menschen auf dem Hof. Ich brauche irgendwie das Ganze, ne, was wir aufgebaut haben. Das macht mir, da schöpfe ich einfach auch ganz viel Kraft draußen.
Ich habe manchmal das Gefühl, es ist egal, wie anstrengend was ist. Wenn man eine Bindung zu dem hat, was man tut, dann stellt sich die Kraftfrage oft gar nicht, weil man daraus auch ganz viel zieht. Mhm. Oder? Also,
ja, das ist so. Das sind ganz viele Sachen, wo ich einfach denke, was habe ich für einen geilen Job.
Ja.
Wenn ich rausgehe, die Schafhole im Mai und die Sonne geht gerade auf. Das ist einfach nur gigantisch. Die meisten Leute schlafen noch. Ne? Ja. Die ganze Natur und da denkst du so, mein Gott, das ist jetzt mein Weg zur Arbeit. Ja. Das ist jetzt Arbeit, was ich mache. Ja. Das ist einfach ein richtig cooler Spaziergang mit, der Sinn ergibt. Und ich bin einfach glücklich und frei und atme durch. So, das hat nicht jeder, ne? Das ist schon ein großes Privileg.
Was siehst du dann, wenn du in diese Weite schaust, in diese Landschaft?
Was ich sehe?
Ja.
Oh. Landschaft, Natur, Stille, das ist hier auch, ne? Es gibt ja viele Zeiten, wo du kein Motorengeräusch hörst, du hörst nur Natur. Das ist ja nicht leise, das ist ja total laut. Im Winter die ganzen Gänse, die Pfeifenten, die man immer hört. Die Uferschnepfen, die ganzen Wiesenbrüter, da ist ja eigentlich die ganze Zeit das Froschgequake. Wir haben hier diese 10% unseres Landes sind Feuchtbiotope. Ne?
Ja.
Und da ist unheimlich viel Leben und das hörst du natürlich auch. Du siehst es überall, du riechst es. Mhm. Eigentlich ist das so ein bisschen Meditation, Schafe holen. Ne?
Okay.
Das ist schon echt, das ist gut.
Ja? Besser darf ein Tag.
Es fängt ja ganz gut an, der Tag.
Ja, okay. Mhm. Auch so ein schönes Gefühl, wenn man ins Bett geht, dass der nächste Tag wieder so beginnen darf.
Ja, also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit tiefenentspannt und da ist natürlich auch vieles, was man denkt, so, oh, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und dann sind mit irgendwelchen Behörden und Problemen und dann kriegst du wieder so einen Brief und denkst so, was soll das denn jetzt wieder für einen Scheiß? Und da wird man manchmal, denkt man so, oh, ich höre auf, ich habe da keine Lust mehr drauf. So, ne? Das gibt es natürlich auch oder sonstige Probleme sind. Aber das hat ja jeder auch, ne? Aber das Eigentliche, die Basisarbeit, das ist toll.
Ich habe mich gefragt, wie sich die Schafskäserei, die friesische Schafskäserei, in den letzten 20 Jahren entwickelt hat.
Ja.
Du kamst aus einem Setting, das ihr als Familie das einfach für euch gemacht habt, über Generationen. Und dann war für dich klar, du möchtest dieses Produkt auch öffnen für andere, den Schafskäse.
Ja.
Ja?
Gut, ich habe jetzt irgendwie, ich hatte ja viele wilde Ideen, was man alles hier machen könnte.
Okay, ja.
Zum Leidwesen meiner Eltern und da war auch mal von ja, wilde Kommune will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber okay. Damit habe ich mich halt auch beschäftigt, mehr Leute auf den Hof zu holen, Verantwortung abzugeben. Irgendwann beschlossen, auch als ich eine Weile dann auf einer alten Kommune aus den Anfang 70er Jahren mal mitleben durfte und da die ganzen Probleme dann sehen konnte, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, das ist eigentlich fast so dieses alte Modell Familienbetrieb, ist, hat auch was, das kennt man auf jeden Fall. Letztendlich mit unseren Mitarbeitern und so habe ich dann das ein bisschen auch wieder behalten. Und das fing natürlich ganz klein an, ne? Mit der Hand gemolken, meine ersten 8 Schafe, die ich mit der Hand gemolken habe in der Küche. Irgendwie im Kochtopf, nachher Wecktopf, 20 Liter passen da rein, habe ich die ersten Käse versucht zu machen. Der erste war super, dachte ich, ist ja alles ganz leicht. Der nächste war anders und dann gab es nachher eben lauter verschiedene Käsesorten. Aber also man hat sich so langsam daran getastet und es war sehr, sehr alles unprofessionell und man machte aber totales Überzeugung, boah, wir kriegen das hin. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, also ich höre einige Kunden, die waren da, die auch gedacht haben, na, ob die das schaffen, das halten die nur wenige Jahre durch und das sah bestimmt auch immer mal wieder so aus. Aber irgendwie haben wir da fest dran geglaubt und haben dann irgendwie für uns rausgekriegt, wie das irgendwie alles funktionieren kann. Und dann kam es halt auch immer mehr, da kamen ja auch keine Einnahmen rein. Ne? Man musste ja erstmal von uns wissen. Und so langsam ist es dann immer professioneller geworden. Und immer mehr Leute kamen zur Führung. Und ja, dann wurde der Käse, dann war der Käse eigentlich immer knapp. Und so ist es dann auch immer geblieben. Und wir mussten nie irgendwie Klinken putzen, fragen, wollt ihr nicht unseren Käse essen, sondern wir haben einfach gemacht und haben Glück gehabt, waren einfach oder sind einfach als Zweierteam, Monika und ich, irgendwie einfach, das denke ich auch, weil wir uns einfach immer einig waren in dem, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen. Immer einig, es geht's Quatsch, aber uns immer wieder geeinigt haben, wie wir es machen wollen und, ne, und dass das einfach so dieses ist, was dann einfach eine gewisse Stabilität geschaffen hat. Und wo wir uns auch trotz aller Tiefschläge, ne, also jetzt dieser eine absolute Schicksalsschlag natürlich nochmal ganz heftig, aber als wir so gerade am Anfang waren, dann ist da ein Kühlgerät im Keller, was das Klima regulieren sollte, hat einfach mal beschlossen, anzufangen zu kokeln und die Kokelgase mit den Reifegasen, Ammoniak im Keller und einen kleinen Funke, der dann zum Kokeln dazu kam, hat eine Riesenexplosion geschaffen, die mehrere Türen und Fenster im Haus rausgerissen hat, den ganzen Käse, den ganzen Bestand komplett vernichtet hat. Wir dann vorm Aus standen, 14 Tage vor unserer Hochzeit, wo wir alle schon eingeladen hatten. Und du denkst dann, oh, kein Bock mehr, das, irgendwas ist gegen uns. Ne? Mhm. Ein Jahr später, das haben wir dann alles wieder hingekriegt, mit Versicherung gekämpft. Und na, viele haben gedacht, das ist das aus. Und dann im nächsten Jahr ging es wieder voller Optimismus weiter. Und dann hatten wir einen Fremdkeim, hatten wir festgestellt. Wir proben ja unseren Käse immer wieder. Und da Listerien, das ist echt, das kann Menschen wirklich töten. Das kann junge Mütter zum Frühabort bringen. Und also ist ganz wichtig, diese Hygiene. Und es kann immer mal sein, wir wissen bis heute nicht ganz genau, wo der hergekommen ist, aber wieder den ganzen Bestand weggeworfen, wieder von vorne angefangen. Da hast du dann schon irgendwann das Gefühl, irgendwas ist gegen dich. So, ne? Aber weil wir uns einfach gegenseitig immer wieder aufgebaut haben, gedacht haben, nee, wir machen weiter. Und letztendlich auch durch die Kundschaft, das muss man auch sagen. Wir haben ja dieses große Privileg, dass da Leute, lauter Leute zu uns kommen und immer mal auch wieder sagen, wir finden so toll, was ihr macht und macht weiter. Das macht schon Mut. Und dann hat man irgendwie doch immer weitergemacht. Ne?
Es ist ja nicht jedes Produkt immer verfügbar in eurem Sortiment. Aha. Also du hast ja dadurch auch eine maximale Kapazität, die du erschaffen kannst mit dem Käse, richtig? Ja. Und dadurch kommst du ja eigentlich gar nicht in so ein Hamsterrad rein, dass du immer noch mehr produzieren musst, willst, kannst, weil einfach die Ressourcen einfach nicht mehr da sind, richtig?
Nicht ganz.
Nicht ganz? Okay. Magst du es mir kurz erklären?
Wir haben ziemlich zu Anfang beschlossen.
Ja.
Wir glauben an eine kleinbäuerliche Landwirtschaft. Mhm. Wenn man es jetzt global sieht, ne, dann, ja, das ist schon, ja, dann sind wir wieder bei der Politik. Wir sind absolut davon überzeugt, dass wenn wir diese Welt ernähren wollen, wachsende Bevölkerung, dann geht das gar nicht so effektiv mit agrarindustriellen Strukturen, Großinvestoren, die Sachen anbauen, um dann ja, Benzin zu schaffen mit Ölplantagen oder so. Sondern dass es eigentlich viel besser zu ernähren ist, wenn besonders regional vermarktet wird und das in Kleinstgärten, dass die Leute direkt vor Ort dann eben ihre Nahrungsmittel anbauen. Nicht so viel weggeworfen, dabei wird nicht so viel weggeworfen, als wenn das alles in globalisierten Märkten dann landet. Und das wollten wir eben auch einfach leben so, ne? Und zeigen, dass es auch geht. Und haben dann eben dieses Konzept für uns erschaffen und einfach gesagt, wir wollen nicht wieder in dieses Rad wachsen oder weichen kommen, wie all unsere Berufskollegen, die immer noch mehr Kühe melken müssen, ne? Und immer noch mehr hoffen, dass die Nachbarschaft aufhört, damit man deren Flächen übernehmen kann, damit man wachsen kann und nicht weichen muss. Dann haben wir gesagt, so 120, 130, irgendwie so bis 150 Schafe, das können wir uns vorstellen. Da hat jedes Schaf noch einen Namen, das ist noch so das, was wir gut finden. Und mehr wollen wir nicht. Und wir wollen irgendwie gucken, dass wir das so hinkriegen. Das ist ein ganz schöner Drahtseilakt, weil auf der anderen Seite steigen die Kosten, wie überall. Ne? Und alles wird teurer, was wir zukaufen, die Löhne für den... Die Kosten fürs Schlachten und all solche Sachen. Und das müssen wir alles auf die Produkte machen. Für unsere Mitarbeiter natürlich auch, die dann ja auch, für die wird das Leben auch immer teurer. Auch da müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Lohn zahlen, dass sie gut leben können, dass sie auch zufrieden bleiben. Und das ist wirklich, ja, manchmal schon, da könnte man sagen, okay, dann werden wir effektiver, indem wir nochmal 50 Schafe dazu packen. Land hätten wir dafür. Stallplatz würde auch gehen, weil wir, die Schafe haben ja viel mehr Platz, als sie eigentlich mindestens haben müssten. Es würde alles funktionieren eigentlich, aber wir versuchen das so zu behalten erstmal. Man muss immer mal wieder Kompromisse machen, aber unser Ziel ist immer, möglichst wenig Kompromisse machen zu können, sondern mehr so, wie wir es gut finden. Und zum Glück, das ist natürlich, dann hat viel dann auch mit Marketing, unserer Vermarktung zu tun, mit Führung und so, dass wir den Leuten das vermitteln können, dass unsere Produkte halt nicht billig sind. Mhm. Na, weil billig können wir nicht. Und gerade bei Wurst und so, da ist es dann, da schlackern mir manchmal selber die Ohren, was dann so eine Packung Salami kostet. Aber wir haben einfach gesagt, wir müssen das alles aufschlagen. Wir müssen dran verdienen, alle müssen dran verdienen. Unser Schlachter hat hohe Ansprüche. Die muss er auch bezahlt bekommen. Wenn ihr die Salami haben wollt, dann müsst ihr das zahlen. Und sonst können wir es nicht produzieren. Und unsere Kunden zahlen das. Und die ist immer wieder alle. Und dann gibt es es auch weiterhin.
Ich würde gerne einmal noch mal auf die Bindung der Schafe eingehen. Es ist eine überschaubare Herde, so gesehen.
Ja.
Jedes hat einen Namen. Zu vielen hast du eine Bindung, weil sie schon über Jahre hier sind, ihr Zuhause hier haben. Hast du ein Schaf, was dir besonders am Herzen liegt und warum?
Es gibt so ein paar, die einen besonderen Charakter haben. Ich würde mal so sagen, grob, mein absolutes Lieblingsschaf ist Ziba. Die ist jetzt 11 Jahre alt. Die soll eigentlich gar nicht mehr lammen. Die läuft einfach nur hier so als Oma mit dabei und... Sie verdient so ein bisschen ihr Geld damit, dass ich mich fast immer auf sie verlassen kann, wenn ich eine Führung mache. Ziba kommt sofort zu mir hin und lässt sich gerne streicheln.
Sie übernimmt auch den Teil der Öffentlichkeitsarbeit.
Sie macht Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, okay, schön.
Und so gibt es auch ein paar andere. auch eine ganz alte, ist auch 11 Jahre. Agathe, die kriegt vielleicht auch Granatenbrot, mal schauen. Ist immer so eine Systembrecherin gewesen, die immer ausgebrochen ist, immer noch mal in den Melkstand gekommen ist, die tut es heute noch, dass sie versucht, die Tür aufzukriegen, um noch mal Getreideschrot zu klauen, nachmelken. Und wo ich eigentlich in meinem Leben oder ihr Leben lang eigentlich so ein bisschen auf sie rumgeschumpfen habe und sie eigentlich nicht so gemocht habe, aber das sind ja oft die, wo man sich dran reibt, ne? Ja. Entsteht Wärme.
Ja.
Und so diesen Typus irgendwie des besonderen Schafes, das einfach anders ist als alle anderen, sind die alle jetzt hier, ist jedes eine Idiom. Die schließt man halt doch noch mehr ins Herz dann. Und es gibt andere, die gar nicht so auffallen, aber vielleicht irgendwann dann kennenlernt, ja.
Also entwickelt sich so eine Bindung auch über die Jahre?
Ja, natürlich. Das macht. Aber ich glaube, das hat im Grunde genommen jeder Bauer. Also auch die größten Milchviehbetriebe mit 500 Kühen und so, wenn die so ein bisschen dieses Herz, das nicht nur als Investment sehen, also kenne ich so bei dem, ich sag mal, bäuerlicher Landwirtschaft, jeder, obwohl das gar nicht so mit Hausieren geht, aber fast jeder hat irgendwie noch so eine alte Kuh, die einfach noch mit dabei läuft. Ne? Die ist auf dem Land, gibt man es nicht so gerne zu, aber das ist, jeder hat da irgendwie so ein...
Okay, verstehe.
Man braucht auch für diesen Job irgendwie ganz viel Herz. Ne? Mhm. Jetzt ein Putenmester oder ein Schweinemester, da ist, wo die einfach nur so und so lange, ne, so ein Hähnchenmester, 42 Tage vom Küken bis zum... Ja. Da bindest du keine... Das kannst du nur als Investment sehen, sonst kannst du das nicht so halten. Ne? Aber so all die Tiere, so Milchtiere oder so, das Ursprüngliche machen, das ist immer noch geil.
Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Ja. Vielleicht steigen wir ein.
Gerne.
Wir haben hier unser Deichmomente-Glas. Mhm. Sind einige Begriffe drin. Und ich würde mir wünschen, wir ziehen 3 Begriffe.
Okay.
3 Zettel nacheinander. Und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Ja?
Gerne. Hopp, 1, 2 und den dritten.
Ja.
Fange ich mal mit dem hier an. Reetdachhaus. Ja.
Ja.
Auf unserem Hof stand ein riesiger, großer Hauberg. Mhm. Riesig groß. Also hat fast die ganze Warft ausgefüllt. Heute denke ich, Gott sei Dank steht er nicht mehr, obwohl er echt schön war. Den hat man 1894 abgebaut, also abgerissen und stattdessen ein großes, modernes, im Zeitgeist nicht ein Protzbau neureicher Bauern gebaut. Das war meine Familie nicht, sondern die haben dann ein Haus im englischen Stil und mit allem, was man so brauchte, mit englischem Schieferdach und Balkon und ja, um zu zeigen, hey, wir sind zu was gekommen, den Misthaufen zur Straße hin, damit man sieht, großer Misthaufen, viel Vieh,
okay,
viel Geld. Mhm. Aber Richterhäuser sind tolle Häuser und das macht einer, steht auch aus, gerade die Haubarge, mhm, und ein schönes Wohnklima. Soll, ja, gut, dass so viele erhalten sind. Manche neue finde ich schon fast ein bisschen doll.
Zu modern, oder?
Dass es nicht so passt, wenn das so zugekleistert ist mit Reetdachhäusern im Neubaugebiet, mhm, finde ich, passt es nicht mehr, sondern Nordfriesland braucht immer Platz um sich, mhm, herum. Das macht unsere Landschaft aus. Mhm. Aber gut, finde ich toll. Nächste, Deich. Ja.
Wie oft gehst du auf den Deich?
Ich wohne am Deich, hier, mhm, sind überall Deiche. Die ganzen Straßen, die meisten Straßen sind auf ehemaligen Deichen gebaut. Wir wohnen ja am Kirchdeich. Mhm. Und, aber draußen am Meer, da eigentlich viel zu selten. Ne? Wir müssen ja doch, man fährt dann ja doch 10 Minuten zum Deich. Ne? Das ist ja wahnsinnig weit zum Meer. Wären viele froh, wenn sie das mal 10 Minuten zum Meer, mhm, hätten, aber man ist halt jetzt nicht, dass ich da einfach schnell über den Deich gucke, sondern das ist, mhm, man muss halt noch mal irgendwie aufs Fahrrad schwingen sich dann.
Ja, man muss
diesen... Aber schön. Und das, mhm, ist jedes Mal, dass ich dann da stehe und denke, mhm, ne? So ein bisschen so ein Seelenort.
Es nutzt sich auch nicht ab, ne? Der Blick.
Nee, es verändert sich ja auch immer. Ne? Das, mhm, ist ja nie, es ist ja immer anders.
Ja. Mhm. Mhm. Die Farben.
Die Farben, und ich finde das immer so fantastisch, naja, das ist jetzt nicht Deich, aber wenn man über den Deich geht und raus ins Watt läuft, man läuft nur wenige Schritte raus und man ist in einer komplett anderen Welt.
Ja,
ja, ist toll, mache ich vielleicht viel zu selten. Mhm. Aber wir lieben das zum Beispiel abends, schönes Wetter, einfach zu unserem geheimen Tipp, nein, nicht Tipp, dem Ort, wo wir Einheimischen dann gerne sind. Mhm. Der vielleicht nicht so spektakulären großen Strand hat, aber da auf unserer wunderbaren langen Bank zu sitzen und in der roten Fleischerkiste voller guten Käse, Wurst, Brot, Rotwein, mhm, einfach da nur zu sitzen und aufs Meer rauszuschauen, mhm, Menschen zu treffen und dort unser Abendbrot zu essen.
Ich gehe davon aus, dass wenn du von einer langen Bank sprichst, dann meinst du, mhm, Tetenbüsch-Spieker? Vielleicht.
Geheim.
Okay.
Genau. Aber ein schöner Ort. Ja. Seenebel. Seenebel, ja. Sehr überraschend. Kann man jedem Hörer, also wer St. Peter oder Eiderstedt besucht, unterschätzt das nicht. Der Nebel kann manchmal sehr, sehr schnell kommen. Und so mancher meiner VorfahrInnen sind auch überrascht worden vom Weg von der einen Hallig zur anderen. Mhm. Man verliert komplett die Orientierung. Der kann super dicht sein. Ein Kompass ist schon eine gute Sache. GPS mit dem Handy ist natürlich auch gut.
Und dann ist es auch wichtig, auf den Deichen und Wegen zu bleiben und gar nicht
das
erst.
Das auch. Oder wenn man raus ins Watt geht. Es gibt gute Wattführer, die einfach einen da führen. Und das ist schon auch sinnvoll, das mal zu machen. Natürlich mal ein paar Meter raus. Und wenn man Orientierungspunkte hat, wie Pricken zum Beispiel, diese Markierung, wenn man sich, dann kann man das natürlich schon. Und wenn man jetzt nach Westerhever, da sind ja alle paar hundert Meter so ein Pfahl. Und damit kann man sich gut orientieren.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, wie du Zeit für dich findest. Für dich als Privatperson in dieser Verantwortung, eigentlich ja 24/7 für den Hof verantwortlich zu sein. Mhm. Und was bereitet dir Freude, fernab der Agathes Macken und...
Solche Sachen sind natürlich die Tiere selber. Ich hole tatsächlich auch immer wieder viel Kraft aus, wenn ich Führung mache. Dass ich auch da merke, oh, das macht jetzt richtig Spaß. Ja. Ich kriege auch noch Geld dafür. So, ne? Ja. Also das ist dann schon so. Und die Leute sind begeistert, wo ich dann denke, so, was für ein Privileg, dass ich das so, das, was ich mache, so weitergeben kann. Auch sehe, dass die Menschen auch berührt. Irgendwie die Schafe zu streicheln, das ganze Konzept irgendwie, dass sie mit so einem Lächeln vom Hof gehen und einer Tüte mit Käse. Mhm. Was auch anstrengend ist, was ich auch immer wieder merke, dass ich danach eigentlich am besten erstmal so eine halbe Stunde gut gegen eine weiße Wand gucken könnte, weil ich einfach so viel gegeben habe. Mhm. Und das andere ist einfach, ja, einfach wieder, das mache ich dann eben auch einfach mal rauszugehen, mit den Hunden raus auf die Weiden und die Natur um mich herum habe. Und auf unserer Brücke über unseren Wehrgraben, Graft nennt man diesen Wehrgraben bei uns, der so typisch einmal ums Hof geht und einfach übers Wasser gucken kann. Das gibt mir Kraft.
Das ist für dich freie Zeit?
Das ist dann vielleicht so die freie Zeit.
Verantwortungsfreie Zeit?
Ja, Verantwortung. Ich meine, die ist ja irgendwie immer da. So. Mhm. Aber das ist ja auch, das will man ja auch, ich mache das ja gerne, ich habe ja Lust zu und... Ich sehe, weißt du, wenn ich arbeiten gehe, dann sehe ich das nicht als Arbeit, sondern das vermischt sich ja mit dem Leben. Mhm. So, ne? Das ist eigentlich, das ist unser Leben. Mhm. Und wie ich schon sagte, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt zur Arbeit gehe und das Ganze mache. Und da gehören natürlich zu diesem Leben gehören einfach auch manchmal Verpflichtungen dazu, wie es ja jeder auch hat, ne? In der Familie oder was auch immer. Und ich sehe das eigentlich mehr als großes Privileg, dass ich so ein Leben führen kann, so, ne? Wo ich dann auch so viel gestalten kann. Ne? Weil das ist ja auch das, was einen so motiviert, wird bei dir nicht anders sein.
Ja. Ne? Ja. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Ist dir bewusst, dass du mit dem Hof, wie du ihn hast und auch mit den Produkten, die daraus entstehen, Teil einer Identifikation mit der Region bist?
Also, dass auf jeden Fall.
Ja?
Ja, klar. Und das ist, muss man auch sagen, ist natürlich in unseren ganzen Konzept auch mit reingegangen. Nicht, dass wir jetzt so knallhart vorgegangen, wir gucken jetzt, was ist jetzt besonders irgendwie, ne? Mhm. Was passt jetzt zu der, also wie kriegen wir unser Produkt, unsere Idee, den besten Content oder wie man das auch heute nennt, sondern es war natürlich schon, also wir hatten überlegt auch, Monika kommt ja aus Süddeutschland und hat im Tessin die Ziegenhaltung kennengelernt. Ihre Idee war eigentlich mehr, ich melke Ziegen, das war ihr Traum. Mhm. Ne? Ihr Traum war immer so, sie mag Ziegen melken, besten Südfrankreich und sie mag einen Friesen, dachte aber ans Pferd. Und sie hat einen Friesen gekriegt, mich. Aus den Ziegen wurden Schafe. Sie macht auch Käse so, ne? Aber und es wurde Nordfriesland, von dem sie gar nicht wusste, dass es überhaupt existiert. Yeah. So, ne? Yeah. Und für Ziegen ist es die Landschaft nicht. Ziegen wollen klettern, die wollen die jüngsten Blätter oben am Baum, die wollen sie abzupfen. Und hier ist diese, hier kannst du nicht klettern. Und hier gehören einfach die Schafe hin. Die kommen, die sind hier, dieses friesische Milchschaf, das friesische Milchschaf ist hier gezüchtet worden. Das passt einfach so und das hat sie eben auch ganz schnell erkannt. Also wir hatten überlegt, auch vielleicht ein paar Ziegen zu halten, aber es wäre auch schwierig gewesen, dann Schafe melken, dann Ziegen melken. Endlich einen ganz tollen Betrieb bei Göttingen, die das so machen, aber es ist halt komplizierter. Und dann hat sie aber, weil die Milchschafe so anders sind als jetzt das klassische Deichschaf, vom Charakter viel ziegenähnlicher, konnte sie sich da sehr gut mit anfreunden. Und hat dann eben auch gesehen, okay, hier machen wir das vielleicht anders. Und es war dann auch klar, dass Schafskäse viel mehr zu Nordfriesland gehört. Und ich weiß auch noch so, wo es dann überlegen, wie nennen wir uns eigentlich, ne? Ja. Wie Vollquarzen oder irgendwie so einen Namen, ne? Wie dann der Hof, so ein Hofname. Und irgendwie kam so, ja, was verkauft sich denn hier, ne? Hier verkauft sich alles, was mit Schaf ist. Das, ne? Siehst du ja in den Produkten in St. Peter. Schaf ist schon mal, so, verbindet man einfach mit Nordfriesland. Und Friesisch, überall wo Friesisch draufsteht, das vermarktet sich auch ganz, ne? Friesen, Bonbons, Friesen, Nerz, Friesen.
Tee
und überall Friesen. Und wenn es irgendjemand wirklich auch, sag ich mal so, das ursprüngliche Recht hat, das wirklich als original Friesisch zu bezeichnen, dann sind wir das. Weil ich bin komme aus einer durch und durch friesischen Familie, die natürlich auch aus anderen Völkern das mit reingekommen ist. Aber meine Familie ist wirklich schon, glaube ich, die ist irgendwann mal hier angeschwemmt worden und dann sind die schon immer da gewesen und wir sprechen Friesisch auf diesem Hof. Wir haben friesische Milchschafe. Wir haben ein typisch friesisches Produkt. Und deswegen ist der Name Friesische Schafskäserei, wo einfach alles drin war, ist dann daraus entstanden und dachten wir, perfekt, das nehmen wir. So ist es entstanden.
On point.
Genau. Ja. Das muss doch gehen, dachten wir. Ne? Ich hatte auch andere Ideen, wo ich dachte, ey, das würde auf jeden Fall funktionieren. Aber ich müsste mich in 20 Teile teilen, um das alles zu machen.
Und manchmal ist das Leichte auch das Sinnvollste.
Das bot sich so an.
Ja.
Ne?
Ja. Eine letzte Frage. Was würdest du gerne mal gefragt werden?
Oh, da habe ich ja tatsächlich auch dann auch mal, sowas habe ich ja erwartet. Ich hatte auch schon so eine Frage, die ist tatsächlich jetzt auch schon vorher beantwortet worden. Weil, was werden ja auch immer wieder mal interviewt, Fernsehen, das sind Schafe, guten Käse, das ist natürlich sowas, was dann auch immer wieder in irgendwelchen Zeitschriften gerne aufgenommen wird, weil es einfach so süß ist. Aber es wird immer so diese heile Welt halt auch immer gerne gezeigt. Ne? Die Spullabü, was hier ja auch existiert, das ist ja da. Und wie die Tiere gehalten werden und all dieses Ganze, was dann schön ist, was man macht. Ne? Aber manchmal ist es dann, dass man denkt so, oh, ich würde auch gerne mal ein bisschen tiefgründiger und was, dass es eben auch was, dass dieses Schwere gibt. Und die gibt es bei uns auf dem Betrieb natürlich auch. Ne? Und wir sind bei eigentlich jedem Schicksal, wenn du guckst, jeder hat sein Päckchen, was er so mit sich rumträgt. Und das Interview war toll. Also da kam eben also sowas mit rein und eben mit diesem Schicksalsschlag. Also meine Idee war wirklich so, was motiviert einen eigentlich, überhaupt weiterzumachen. Und das sind tatsächlich so diese, einfach auch die Schafe mit ihrer Art, wie sie einfach zu einem kommen.
Am Ende, glaube ich, ist es die Bindung zu den Tieren und die Bindung zu den Menschen, die das auch mittragen.
Genau, auf jeden Fall die ganzen Menschen, die es tragen und dass wir eigentlich das große Glück und Privileg hatten, das zu leben, was es wirklich auch, was wir gerne machen wollten, dass wir das ausleben konnten, verwirklichen konnten.
Und
ich weiß, als Monika immer wieder schwer im Delir stand, gar nicht mehr wusste, was eigentlich ist und so, aber es gab dann mal so einen hellen Moment, wo wir das erste Mal nach Monaten nach dem versuchten Suizid wieder reden konnten und wo dann ich ihr auch mein Dilemma erklären konnte. Mensch, ne? Unsere Tochter Clara, die noch so jung war und der Hof und sollen wir erstmal natürlich, möchtest du weiterleben, das ist ganz klar, weil ich will leben. Und das andere eben, was machen wir mit dem Hof? Sollen wir, ich hatte überlegt, sollen wir aufhören? Sollen wir damit? Und da einfach dieses auch ganz klar war, mein Gott, aber das ist doch das, wo das so traurig war. Das ist doch das, was uns ausmacht, was wir zusammen aufgebaut haben. Ich fände es sehr traurig, wenn wir damit aufhören würden. Und da hatte ich auch so diese Erlaubnis, okay, auch die innere für mich, ne? Wir machen weiter, weil es lohnt sich. Es wäre zu schade, damit aufzuhören.
Am Ende hält es einen auch ein
Stück. Ja, natürlich. Ja. Ne? Ja. Immer Spaß.
Voll gut. Bestes Schlusswort. Das
danke.
Ganz viel Spaß macht. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht, Rettler.
Ja.
Vielen Dank.
Dir auch,
ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Gerne.
Deichmomente, wo Geschichten aus dem hohen Norden Gesichter bekommen. Eine Produktion der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und der lokalen Tourismusorganisation Halbinsel Eiderstedt.